Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei heute mal wieder nach langer Abstinenz der Timo.
Hallöchen, moin, moin.
Moin, moin aus Hamburg. Guck mal, hier hat sich gleich.
Moin, moin angepasst. Aus Hamburg, das erste Mal, genau.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und mit dabei ist natürlich auch der Tobi.
Hallo.
Ah, Berlin, Hamburg, München. Das Bermuda,
öfter hier.
Ja, das Podcast Bermuda Dreieck Deutschlands sozusagen. Sehr gut, das lasse ich drin.
Ich habe kurz überlegt, ob ich da was sage.
Ja, ich hab gedacht, der Tobi, dem fällt bestimmt was Dummes dazu ein, aber nein, ja nicht. Ja, die Themenlage ist heute ein bisschen dünn, fürchte ich. Nichtsdestotrotz fangen wir einfach gleich an. Ich sag mal ein Stichwort und ihr reagiert. Robo-Race.
Ah! Oh ja.
Tobi hat das Auto gesehen.
Ja. Das Auto ist endlich da, ja. Es und gab am Dienstag, war es glaube ich, ne? Dienstag war die große Präsentation des Robocars, das erste Mal wirklich in Live und in Lebensgröße. Hat ja ungefähr die Ausmaße so eines Audi A6 oder sowas in der Richtung. Also schon genauso groß wie ein richtiges Auto. Es fehlt halt nur das Greenhouse, also quasi der Aufbau, wo dann eben die Menschen Platz drin haben und rausgucken können und solche Geschichten. Ist halt sehr schön flach geworden, sieht aus wie ein Torpedo. Ich glaube, die meisten von euch haben es ja sowieso schon gesehen. Falls nicht, die Fotos gibt's in dem Artikel, in der Bilderstrecke nochmal. Ja, die Präsentation, lang erwartet. Und dann hat erstmal der Alejandro Agag gesprochen als Formel-E-Chef. So ein bisschen visionär erzählt, warum autonomes Fahren so wichtig ist, dass es eben eine der Hauptsäulen der Formel-E ist, neben beispielsweise Digitalisierung oder Elektrifizierung. Dass man diesen Bereich eben vorantreiben will. Dann wurde das Auto vorgestellt, beziehungsweise dann kam erstmal der Dennis Sverdlov auf die Bühne. Das ist der Chef von Roborace, quasi der CEO der Firma Kinetic, die hinter Roborace steckt. Und hat eine Rede gehalten, die ja sehr stockend, sehr holprig war. Hat teilweise wirklich zwischendurch sagen müssen, jetzt Teleprompter, bitte eine nächste Folie weiterschalten. Also entweder war der Teleprompter-Mann total besoffen oder der hat einfach zu schnell erzählt. Auf jeden Fall war das, man hat gemerkt, er hat das zum ersten Mal gemacht und man hat so ein bisschen mitgelitten mit ihm, wie er da stand vor versammelter Mannschaft. War ja in Barcelona als Keynote vom Mobile World Congress. Also hatte auch einige Zuschauer da sitzen, ein paar hundert Leute saßen da im Publikum, haben da zugeguckt. Ja, und dann, als er dann irgendwann durch war, kam dann der Daniel Simon auf die Bühne, der deutsche Designer, der das Robocar auch designt hat und hat dann so ein bisschen erzählt, warum er was designt hat und so ein paar Facts dazu. Der hat das viel lockerer gemacht, war echt cool, hat das alles ein bisschen aufgelockert und ja, dann wurde letztlich dieses Auto enthüllt.
Ja, jetzt das Auto, der Timo, ne? Denn du triggerst den und wie so an der Schnur, weil am Gummiband, auf dem Katapult, wie auch immer, jedenfalls irgendwas Beschleunigtes, der macht er alles alleine, was sollen wir jetzt noch sagen? Tobi, erzähl mal was über das Auto, wie gefällt's dir?
Ach, mir gefällt's sehr gut. Also, ich habe mich ja immer schon über die Designs, so über diese Renders ausgelassen und wie schön ich die finde. Mhm. Und jetzt in echt, ach, das ist schon gut. Das ist schon gut. der Diffusor, ey, der ist ja monströs. Ja. Ich meine, schau dir das Ding mal an. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass der dadurch vielleicht seinen Effekt verliert, aber der wird schon funktionieren.
Ich denke schon, die wissen auch, was sie da machen. Ich meine, monströs ist ein gutes Stichwort. Das Ding ist halt auch schon echt groß, ne? So 4,80 Meter lang, 2 Meter breit. Das ist schon ganz schön massiv.
Ja, und insbesondere halt, was unter der Haube steckt. Mhm. So von 0 auf 100 in unter 2 Sekunden.
Ja.
Das musst du erstmal hinkriegen.
Ja, das ist gut, dass sie keine Fahrer haben. Den wird ja nur schlecht werden dann. Das ist nix.
Das ist richtig. So 4 Motoren für jedes Rad einer. 300 Kilowatt jeweils. Also die haben schon gute Pferde unter der Haube. Macht Spaß jedenfalls. Würde man bestimmt gerne mal mitfahren, aber geht ja nicht.
Da muss ich halt draufschnallen mit einem Liegestuhl oder so, höchstens.
Also das Auto wird auf jeden Fall deutlich mehr Leistung haben als die aktuelle Formel E. Auch die Beschleunigung ist natürlich der Wahnsinn. Weniger als 2 Sekunden soll das Ding auf 100 km/h beschleunigen. Das ist nochmal eine Sekunde schneller als die Formel E. Mhm. Also ist schon, die technischen Werte da unter der Haube sind schon echt beachtlich. Bin echt gespannt. Das Ding soll ja dann am Ende, nicht jetzt direkt am Anfang, aber irgendwann dann mehr als 320 km/h schnell sein. Und das auf diesen engen Stadtkursen. Also das, ich stelle mir das schon ziemlich spektakulär vor, die Rennen dann.
Ja, da bin ich auch gespannt. Wann sieht man denn jetzt genau das Auto eigentlich fahren, fragt sich jetzt der Hörer.
Das ist eine sehr gute Frage, zu der ich auch nochmal einen Artikel schreibe die Woche jetzt. Es gab nämlich ein Interview, wo ich glaube, der Daniel Simon hat es gesagt, so ein bisschen Ausblick gegeben hat, dass erst in 2 Jahren wahrscheinlich ungefähr angepeilt ist, wirklich dieses komplette Feld gegeneinander fahren zu sehen. Hat mich sehr überrascht, weil eigentlich ja der Plan war, diese Saison noch in die Meisterschaft einzusteigen quasi. Dass es sportlich wird, war klar, aber dass es jetzt 2 Jahre dauern soll noch, bis wirklich 10 Teams da gegeneinander fahren, das ist schon erstaunlich gewesen für mich. Man will jetzt auch dieses Auto schon mal auf die Strecke bringen, irgendwann dieses Jahr noch. Das steht fest. Also ich schätze mal, dass man das vielleicht irgendwie im, ja, so Richtung Juni, Juli oder sowas bei den Rennen schon mal sehen wird, aber wahrscheinlich nur 2 gegeneinander und nicht verschiedene Teams und auch nicht mit einer Wertung oder so. Und dann wirklich das Rennen, das wird noch eine ganze Weile dauern. Eine eigene Meisterschaft.
Dann dürfen wir uns also weiter mit Vorfreude beschäftigen, wie so oft, ne? Das ist irgendwie,
Ja,
es gehört anscheinend momentan ein bisschen dazu. Worauf man sich auch ein bisschen freuen kann, ist ja ein weiteres etwas Formel-E-fremdes Thema, die Electric GT. Die sind ja jetzt drauf und dran, in Rom die Autos zu testen.
Zumindest in der Nähe von Rom, ja.
Also bei Rom, von mir aus.
Bei Rom. Letzte Woche haben die tatsächlich mal eine kleine Schulexkursion unternommen und sind dann nach Italien geflogen, nach Vallelunga. Das ist eine Strecke, die ist eigentlich nur in der Formel 4 irgendwie benutzt. Und da haben sie sich dann niemand Geringeren als Formel-E-Vize-Champion Lucas Di Grassi eingeladen, der dann den Electric GT-Renner mal testfahren durfte.
Und hat es ihm Spaß gemacht, weiß man was.
Man weiß leider noch nichts. Es gibt bisher keine wirklichen Berichte darüber. Die Electric GT ist da sowieso immer sehr gemächlich, was Pressemitteilungen und sowas angeht. Wahrscheinlich kriegen wir die dann in 1-2 Wochen zugeschickt, wie dieser Tag gelaufen ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass das Auto auf der Strecke war. Also es gibt halt Fotos auf dem Twitter-Kanal, 2 an der Zahl. Also man sieht, der Himmel ist grau, aber die Strecke war zumindest über weite Strecken trocken, allerdings auch im Nassen gefahren. Also die Grassi hat da gleich das volle Programm abgekriegt und testen können. Und ich bin mal gespannt, was er dann auch dazu sagen wird, weil es wird sicherlich in der Pressemitteilung oder vielleicht auch über seine Kanäle Aussagen dazu geben, wie es gelaufen ist. Leider haben wir die bisher noch nicht.
Ja, bin ich mal gespannt. Das ist natürlich so vom Fahrzeug her schon echt eine andere Schublade als ein Formelauto. Da würde mich schon interessieren, wie man mit so einem doch sehr schweren Model S ganz, wie man da so klarkommt auf der Rennstrecke.
Ja, und die Grassi, Tobi, weißt du das, ob der mal irgendwie Tourenwagen gefahren ist? Das ist mir so gar nicht bekannt.
Der ist 2014 mal Stockcar gefahren in Brasilien oder 2015, glaube ich, für ein Rennen. Ansonsten halt natürlich aus der WEC den LMP1.
Nee, es ist jetzt auf jeden Fall kein Tourenwagen-Gott. Also das steht mal fest. Mhm. Hat eher seine Erfahrungen im Formelsport gesammelt. Also, aber man muss auch sagen, er ist ja der große Visionär in der Formel E eigentlich, der die ganzen Projekte vorantreibt und wirklich sehr weit in die Zukunft schaut. Und da war es für mich jetzt nicht so überraschend, dass er dann gesagt hat, er will diesen Tesla auch mal testen. Er ist halt wirklich so. Elektro-Rennsport ist halt sein Steckenpferd und da passt das irgendwie ganz gut ins Portfolio. Vielleicht macht das ja sogar nebenbei noch. Also die Electric GT wird ja von August bis, ich glaube, November, ne? 20. November rum oder sowas, ist, glaube ich, das Finale fahren. Das heißt, da ist ja die Formel E-Saison noch gar nicht losgegangen. Die geht ja wahrscheinlich erst im Dezember los oder Ende November. Also er könnte. Und das würde der Serie natürlich nochmal einen richtigen Push bringen, falls er da einsteigen sollte.
Ja, da kommen sicher einige Formel-E-Fans irgendwie mit rüber. Wobei ich ja glaube, dass ohnehin die aktuellen Formel-E-Fans sich erstmal an allem jetzt ergötzen werden, was irgendwie elektrisch fährt, was da so aufkommt. Also ich würde mir sogar elektrische Motorradrennen angucken, obwohl ich eigentlich überhaupt kein Fan von Motorradrennen bin. Einfach nur, weil so das aus Prinzip.
Wir können ja nochmal 2 Sätze zum Rennkalender sagen, der Electric GT. Ich glaube, das haben wir im Podcast noch nicht, oder?
Nee, haben wir noch nicht.
Da ist ja ein Entwurf an die Öffentlichkeit gedrungen von einem vorläufigen Kalender, also ist noch nicht final. Der ist bei uns auf der Schwesterseite sozusagen auf electricgt.news, hat der Olli das mal zusammengeschrieben. Wie es momentan aussieht, Season Opener am 12.8. in Silverstone. Es gab nochmal einige Wechsel. Ursprünglich sollte es eigentlich Brands Hatch sein in Großbritannien. Jetzt wohl Silverstone. Allerdings hat uns der Silverstone Circuit Twitter-Kanal geantwortet, dass da noch nichts unter Dach und Fach ist. Mhm. Also könnte sein, dass es da stattfindet. Die Chancen stehen wohl nicht schlecht, aber es ist noch nicht bestätigt. Dann geht's nach Holland, nach Assen. Eher ja eigentlich bekannt für den Motorradsport. Dann weiter nach Deutschland an den Nürburgring am 23.09. Schreibt euch das schon mal in den Kalender. Wir werden wahrscheinlich auch versuchen, da irgendwie alle hinzupilgern.
Ja, sollte man machen. Es steht bei mir jedenfalls schon drin. Ja, na guck an.
Du Streber.
Ja. Vorbildlich.
Ich muss mir noch eintragen. Dann Portimão, Portugal. Gab es auch einen Switch. Ursprünglich war Estoril geplant, die ehemalige Formel-1-Strecke, jetzt eben Portimão. Dann geht's über Italien, Misano, nach Spanien. Barcelona steht ja schon Ewigkeiten fest, am 18.11. Und dann eine Woche später, 25.11. Le Castellet auf dem Circuit Paul Ricard, also in Frankreich. Da wird dann nach aktuellem Stand das Finale stattfinden. Also knackige, kurze Saison innerhalb von 3 Monaten quasi. Mit momentan 3, 4, 5, 6, 7 Rennen, die ja, zur Meisterschaft ist, dazuzählen.
Ja, der Vorteil ist, man muss nicht 6 Wochen aufs nächste Rennen warten, ne?
Das ist schon ziemlich cool, ne?
Hat schon Vorteile, ja. Es kommt schnell und ist auch schnell wieder vorbei, aber dafür ist es dann auch relativ kompakt so über die Zeit. Und ich denke so irgendwie als Auftaktsaison ist es vielleicht gar nicht so dumm, das so zu machen. Man muss ja auch das vielleicht ein bisschen so gestalten, wie es irgendwie möglich ist. Und da hat man eventuell auch jetzt nicht so den kompletten Handlungsspielraum, ne?
Ja.
Naja, gut. Hauptsache, sie fahren in Deutschland. Das finde ich schon mal gut.
Das ist cool. Wir
kriegen DTM-Strecke, na gut. Müssen wir mal gucken. Ja gut, die ganze Nordschleife wäre natürlich auch wahrscheinlich ziemlich Käse. Und dann fahren die eine Runde und dann ist das Rennen zu Ende.
Ja. Ich wollte sagen. Naja. Das hat die WTCC ja gemacht letztes Jahr. Ein Rennen, 3 Runden lang.
Ja.
Nordschleife.
Ja. Da haben die Zuschauer auch nicht so viel gesehen davon.
Ja eben, will doch keiner. Also natürlich sind ja Zuschauer da, aber
ja, klar.
Meine Güte.
Siehst du auch das dreimal.
Alle an der Grand Prix-Strecke und so eine Handvoll verteilt auf dem Rest. Naja.
Ja, verrückte Idee, aber kann ja jeder machen, wie er Bock hat, ne? Wir könnten ja mal zum berühmten Fakt der Woche kommen. Tobi, was meinst du?
Ja, Fakt der Woche.
Der Formel E Fakt der Woche.
Fakt der Woche dieses Mal ist eine Info, die habe ich mir vor der letzten Eiszeit eigentlich schon aufgeschrieben. Die ist so lange her. Bin ich ganz froh, dass ich die endlich loswerde. Und zwar, wenn man in so ein Übersteuern kommt, driften, wie es im Volksmund genannt wird.
Ja, das, was die Zuschauer sehen wollen, ne?
Eigentlich ja. Aber die Teams wollen das ja nicht sehen. 6 Grad Veränderung sind da okay. Also, stell dir vor, Philipp, ne? Du fährst in so eine Kurve, ne?
Ja, mache ich oft.
Und dann bricht dir so das Heck aus.
Das passiert selten. Aber gut, ich stell's mir vor.
Stell's dir vor.
Ja.
Und dann darf dein Heck maximal 6 Grad ausbrechen. Ansonsten verlierst du halt deinen Schwung, dein Momentum, dein alles, was du für eine hohe Kurvengeschwindigkeit brauchst.
Ah, insofern sind 6 Grad okay. Alles klar. Ich habe schon überlegt, worauf das hinausläuft. Was denn jetzt mit 7 Grad? Was ist dann das Problem? Ab da werde ich langsam also. Verstanden.
Genau. Also 6 Grad Maximum, da verlierst du noch nichts. Das ist alles cool. Aber ab 7 Grad, wenn das Heck 7, so, wenn da so ein Unterschied ist von 7 Grad, dann ist halt nicht mehr so schnell wie sollte.
Ja, ja, das ist ja so eine Motorsport-Binsenweisheit, ne? Entweder du fährst schnell oder quer.
Tja. Und wenn du schnell fahren möchtest, nicht mehr als 6 Grad in den Drift kommen, sonst ist nicht gut.
Ja, also ich weiß nicht, ob
und
ich das.
Und das ist halt schwer, ne?
Ich weiß nicht, ob ich das abschätzen könnte, ehrlich gesagt.
Das ist halt nichts, einfach 6 Grad.
Ja, das klingt schon ziemlich mickrig. Also müsste es eigentlich das Auto schon wieder einfangen in dem Moment, wo es ausbrechen will, sozusagen.
Ja.
Antizipation. Naja, schon auch, ja, brauchst einen guten Popometer und ein bisschen Erfahrung, dann geht das bestimmt. Aber das unterstreicht ja eigentlich die These, ne? Du willst entweder schnell sein oder du willst querfahren. Und beides ist tatsächlich schwierig. Ist sicherlich spektakulär und je nachdem, was man jetzt fährt. Also ich meine, wenn ich jetzt eine Hardhandelkurve mit einem Rallye-Auto auf Schotter habe, dann ist das schon gut, wenn ich da drifte, wahrscheinlich, ja. Aber wenn ich auf Asphalt unterwegs bin, keine Ahnung, Hockenheim, Haarnadelkurve, dann will ich halt slow in, fast out und eben nicht driften, ne?
Nur einer kann das beides gleichzeitig. Einer kann es gleichzeitig, hat echt? Er in Marrakesch und in Buenos Aires gezeigt, Felix Rosenquist.
Ach so, ja.
Auf seiner Qualifying-Runde mega schnell unterwegs, trotz Drift, also der geht echt so ans Limit.
Der kleine Tausendsasser.
Der ist echt, der hat übrigens ein Cockpit in der Superformula gekriegt. Können wir hier an der Stelle mal erwähnen.
Vielleicht sind es einfach die skandinavischen Gene.
Ja, das hat man ja schon oft gesehen.
Rallye-Gene. Gehört,
ne? Die Rallye-Gene.
Die fahren ja da alle nur durch den Wald.
Obwohl die Schweden ja nicht so gut sind, ne?
Ja, ist der Schwede?
Ja, der ist Schwede.
So richtig ich kann das
Rallye-Sport.
Ich weiß,
die Finnen und die Norweger. So.
Die Finnen, genau. Ja, das sind einfach durchaus begabte Menschen. Ich glaube, die Nationalität ist zweitrangig in diesem Fall. Aber das glaube wahrscheinlich auch nur ich. Keine Ahnung.
Ich sage, es sind die Gene.
Ja, du sagst, es sind die Gene. Dann,
ich sage, es sind die Gene.
Dann bist du auch jetzt dran zu beweisen, dass es so ist. Viel Spaß.
Ich kann das gar nicht.
Nächste Woche Hausaufgaben. Ja,
das ist ja jetzt blöd. Da hast du aber was zu tun. Bis nächste Woche will ich Fakten sehen.
Tobi findet das Rennfahrergehen.
Ja. Man muss irgendwie noch eine Doktorarbeit drüber schreiben. Das wird wahrscheinlich in der Szene einschlagen wie eine Bombe. Ja, gut.
Ja.
Ach, haben wir noch was? Na, wir haben nicht mehr viel. Ich würde gerne noch was ankündigen, wenn ihr nichts weiter zu erzählen habt. Spannendes, Relevantes. Habt ihr?
Ja, ich habe noch ein ganz kleines, wie nennt man das? Die Kirsche auf der Torte.
Ja.
Und zwar haben wir jetzt
Sahnehäubchen.
Wochenlang das Sahnehäubchen über unseren Liebling Felipe Massa gesprochen.
Mhm.
Und, oh, der hat den Formel-E-Vertrag und testet jetzt für Jaguar, das wird bestimmt Jaguar. Und jetzt war ja Formel-1-Testfahrt letzte Woche, wo, naja, Felipe Massa dann in einem Interview gesagt hatte, ich hatte gar keinen Formel-E-Vertrag. Fake News! Fake News! Trump Fake hat schon News. Angeklopft bei mir.
Ja, aber wer hat das wieder in die Welt gesetzt?
Das kann ich dir genau sagen, Zeitung. Nämlich Motorsport.com, oder? Also die...
Nee, eine spanische Zeitung war das.
Spanische Zeitung.
Okay. Aber Motorsport.com war ich da sehr, sehr sicher, dass es auch so war.
Ja, die haben das immer aufgegriffen. Naja, und jetzt haben sie es eben dementiert.
Ist sehr interessant. Was bedeutet das jetzt? Will er vielleicht doch nicht in die Formel E?
Ja, doch, das bedeutet das schon. Er meinte, er hat auf jeden Fall Gespräche geführt, hat jetzt einen sehr, sehr erfolgreichen Test anscheinend gehabt. Ich glaube, der kommt irgendwann im Laufe von Saison 4 in die Formel E.
Im Laufe von Saison 4? Also hoffentlich doch vor Saison 4, oder? Ich meine, im Laufe von, das ist ja auch
wieder... Kommt drauf an, wann sie anfängt. Also wir haben Kalendervorstellung könnte in 2 Wochen kommen. Und wenn der Kalender dann sagt, okay, wir fangen erst im Dezember an, dann könnte es natürlich klappen, weil Formel 1 Finale ist wie immer Ende November. Und wenn die Formel E wie gehabt...
Vielleicht setzt er ja auch das erste Rennen aus.
Dann muss er halt 1, 2 Rennen aussetzen am Anfang. So wären es.
Aber... Er hat ja auch gesagt nochmal, er muss jetzt erstmal schauen, wie es weitergeht in der Formel 1. Also möglicherweise macht er ja sogar noch ein Jahr länger. Er hat gesagt, er hat das gleiche Mindset wie vor der letzten Saison, dass er eben schon denkt, solange es geht und solange er mithalten kann, macht er das gerne weiter. Also es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass er nur noch eine Saison Williams macht in der Formel 1. Und ja, mal schauen, wenn er dann wirklich dann aufhört nach diesem einen Jahr, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, dann wäre die Formel E nach wie vor eine Möglichkeit für ihn.
Tja, wird sich zeigen müssen. Aber gut.
Wir haben trotzdem noch was anzukündigen.
Ja, wir haben noch was anzukündigen. Dann das übernehme ich mal, wenn ich darf. Wir sind nämlich Stand heute hier in unserem kleinen E-Pod-Podcast live sendefähig neuerdings. Das heißt, wir können jetzt den Zuhörern quasi in Echtzeit gestatten, uns hier beim Erzählen zuzuhören. Wenn wir das wollen und ihr das wollt, auch gerne inklusive dem, was wir so vor der Sendung reden und ein bisschen von dem, was wir nach der Sendung so reden. Das ist schon manchmal ganz lustig hier. Und da können wir euch gerne teilhaben lassen und das Ganze auch ein bisschen interaktiv gestalten, denn zur Live-Sendung würde dann auch gehören ein Live-Chat. Das heißt, ihr könntet euch auf eine, keine Ahnung, wir könnten es nennen, live.eformel.de oder sowas von mir aus. Wir können das ja hinleiten, wo wir wollen. Und dann kommt ihr da hin und dann habt ihr einen Player und dann könnt ihr den Stream starten, hört uns live zu und gebt euren Namen ein und könnt dann quasi während der Sendung mit uns chatten. Jetzt haben wir uns gedacht, eigentlich war es Timos Idee, jetzt hat der Timo sich gedacht, das könnten wir doch mal ausprobieren nach dem Mexiko-Rennen. Da gibt es immer viel zu reden, da hat auch dann immer jeder irgendwie eine Meinung und jeder möchte was dazu sagen. Da wird getweetet und gefacebookt und da könnten wir das doch aggregieren und alles in eine Live-Sendung verwursten. Und da habe ich gedacht, gute Idee, das machen wir einfach. Fertig.
Der Erich macht für euch
bestimmt
Live-Cam, die Webcam an.
Ja, müssen wir dann gucken, wo wir die hin, wo man die dann sehen kann. Ne? Aber das kriegen wir dann am Ende auch noch hin. Ja, aber ich glaube, das ist eigentlich eine geile Idee. Dann kann nämlich, wer möchte, sich da auch ein bisschen einmischen mit seiner Meinung zu irgendwelchen Dingen, über die wir da gerade sprechen, irgendwelche Vorkommnisse im vergangenen Rennen, wenn es denn welche gegeben hat, die irgendwie diskussionswürdig sind. Aber normalerweise, ich meine, ist eigentlich bisher noch kein Rennen passiert, wo man nicht über irgendwas diskutieren musste. Also bin ich an der Front auf jeden Fall guten Mutes. Deshalb, nach dem Mexiko-Rennen, Datum erfahrt ihr dann, werden wir uns hier zu einer Live-Sendung zusammensetzen und mit euch zusammen über das vergangene Rennen sprechen. Habt das schon mal gehört? Nächste Woche sage ich es nochmal.
Das sagen wir jetzt jede Woche.
Das sagen wir jetzt jede Woche bis Mexiko.
Der Mexiko-Epri ist am 1. April, also es wird dann auch in zeitnah danach passieren, also entweder am Sonntag oder Montag, das müssen wir nochmal genau schauen.
Genau. Ja, es gibt ja auch dann immer ein bisschen was aufzubereiten und die Jungs hier der schreibenden Zunft, die müssen ja auch ganz viel schreiben und Tabellen und Zeiten und Analysen und so weiter erstellen für die Website und wenn die alle soweit sind und schlafen, genau.
Schlafen,
und,
ja.
Die müssen ja dann auch Live-Ticker und die sozialen Netzwerke bedienen und so weiter, die sind dann immer müde nach Rennen. Also kann gut sein, dass es Montag wird. Es wird auf jeden Fall, das kann ich mit Sicherheit sagen, nach dem Mexiko-Epri sein. Wow.
Wow. Das wird schön. Das wird richtig super. Spaßig.
Ich freue mich da schon drauf. Das macht bestimmt Spaß. Ja,
das wird, glaube ich, ziemlich cool. So interaktiv.
Wenn da irgendwie 3 bis 5 Leute dann im Chat sind und Fragen haben oder Kommentare haben, dann lassen wir das immer schön alles mit einfließen. Das macht das Ganze dann noch netter. Da bin ich mir sicher. Jo, aber damit sind wir auch am Ende dieser Episode angekommen, denke ich. Wie seht ihr das?
Das sehe ich ganz genauso. Ja.
Na, da sind wir uns ja einig. Dann sage ich mal dem Timo, gutes Ankommen und Einleben in Hamburg, nech?
Ja, danke.
Und Tobi auch, vielen Dank wieder fürs Mitspielen.
Danke fürs dabei sein dürfen.
Und wir hören uns nächste Woche wieder. Euch eine schöne Woche. Bis dahin, Servus und Ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.